Ja, wunderschönen guten Morgen, auch nochmal von meiner Seite. Schön, dass ihr hier seid, schön, dass wir unseren Herrn gemeinsam anbeten und lieben und ihm folgen. Und wir studieren Gottes Wort. Das ist die Wahrheit, das ist der Weg zum heilen Leben. Und wir lesen Vers für Vers durch die Bibel, wir sind jetzt wieder im Epheserbrief, im Kapitel 4, heute Morgen. Paulus hat eine gute Nachricht für uns. Wir sind nicht mehr dieselben, die wir mal waren vor unserer Bekehrung. Wir sind eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Wir haben den alten Menschen, der wir früher waren, mit dem alten Lebensstil abgelegt und wir haben den neuen Menschen angezogen. Und das dürfen wir sinnlich und auch sinnlich erfahrbar und auch symbolisch in der Taufe erfahren und darstellen. Also mein altes Leben ist mit Christus begraben unter das Wasser, das soll für immer ruhen und ich bin mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Ein Leben, das von seinem Geist beherrscht wird. Ich bin in Christus, bekleidet mit seiner Gerechtigkeit und er lebt in mir. Und das ist wunderbar. Und deshalb dürfen wir und können wir auch anders leben, als wir vor Jesus gelebt haben. Ein neues Leben, das ihm ähnlich ist. Und es ist ein Leben, nicht nur, dass ein ewiges Leben ist von der Dauer, sondern auch ein ewiges Leben von der Lebensqualität her. Ich habe letztes Mal ein bisschen erzählt von meiner Vergangenheit mit dem Zorn und dem Ganzen und es ist so heilfrei davon zu sein. Und es gibt noch viele Baustellen in meinem Leben. Ich bin noch nicht der, der ich sein soll, aber Gott sei Dank bin ich auch nicht mehr der, der ich mal war. Und eines Tages werden wir alle ihm ähnlich sein, wenn wir in seine Herrlichkeit kommen. Das ist ein lebenslanger Prozess. Aber Christus verändert uns, das ist der Punkt. Und ich meine, wenn sich dein Leben nicht verändert oder nicht verändert hat, seit deiner Bekehrung, wenn die jetzt nicht gerade 2 Minuten her ist, sondern schon ein bisschen länger, dann ist es ein Zeichen, dass da wirklich was faul ist. Ja, wir kämpfen auch nach unserer Bekehrung zu Jesus noch mit Versuchungen. Wir können auch mal auf die Nase fallen, aber wir können nicht mehr gewohnheitsmäßig in Sünde leben als Nachfolger Jesu. Also verharren in diesem alten Lebensstil und es juckt uns nicht. Für einen Christen muss es einen Bruch geben mit dem alten Leben. Deswegen nennen wir das Bekehrung oder Umkehr. Also Jesus ist nicht etwas oder jemand, den wir unserem alten Leben hinzufügen, sondern unser altes Leben stirbt und Jesus wird unser neues Leben. Im 1. Korinther Kapitel 6, ich schaue mal, ob ich das hier reinkriege. Tut sich nichts. Kannst du es reinmachen, Nico? Die Technik ist ein Hund, da haben wir es, genau. 1. Korinther 6, Vers 9, da heißt es, oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, also solche, die Sex außerhalb der Ehe praktizieren, noch Götzendiener, denen irgendetwas oder irgendjemand wichtiger ist als Gott, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, das sind die zwei Beteiligten in den homosexuellen Beziehungen der Heiden, so wie es im Römischen Reich gepflegt wurde, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Also wenn das dein fortwährender Lebensstil ist, diese Dinge, die hier aufgezählt wurden, dann bist du wahrscheinlich nicht wirklich Christ. Egal, ob du im Gottesdienst sitzt oder nicht. Im Vers 11 heißt es weiter, und das sind manche von euch gewesen. Also dieser alte Mensch, das alte Leben vor Jesus. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Das ist eine wunderschöne gute Nachricht, das Evangelium, die frohe Botschaft, dass Jesus für solche Menschen gekommen ist. Nicht für gute Menschen, nicht für die, die denken, sie haben alles im Griff und bei denen alles in Ordnung ist. Nein, Jesus ist für Sünder gekommen, für Kranke, also für uns. Wir sind als Gemeinde hier nicht der Club der Fehlerlosen, wir sind ein Krankenhaus. Und er ist unser Arzt, er ist im Heilungsgeschäft. Und er verändert uns und das ist eigentlich unsere Hoffnung. Er hat Hoffnung für uns. Er hat uns verheißen, er wird uns nie verlassen. Er hat gesagt, siehe, ich bin bei euch jeden Tag bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Und sein Wort sagt uns, seine Barmherzigkeit ist neu jeden Morgen. Das ist eine gute Nachricht, weil allein würden wir es nie schaffen. Aber mit ihm ist alles möglich. Im Philipperbrief 4,13 heißt es, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und da ist echtes Überwindungspotenzial, echtes Veränderungspotenzial. Also wir sind neue Menschen in Christus mit neuen Möglichkeiten und das soll sich natürlich auch in unserem Leben praktisch ausdrücken, das, was wir schon geistlich in Christus sind. Wir müssen es ausleben und darum geht es hier in unserem Abschnitt in Epheser 4. Das Ausleben von dem, wer wir in Christus sind. Wir sind Heilige in ihm. Wir sind keine Sünder mehr. Wir sind Heilige, die ja ab und zu noch sündigen, aber da hat ein Wechsel stattgefunden. Da ist was Neues passiert. Aber wir müssen das ausleben, wer wir sind in ihm, was wir in unserer Position in Christus vor Gott schon sind, soll auch wahr werden und praktisch werden in unserem täglichen Leben. Und es braucht eine tägliche Hingabe, es braucht eine tägliche Entscheidung dafür. Ich kann es nicht aus eigener Kraft allein, aber Gott will auch durch uns wirken. Wir sind Beteiligte. Wir dürfen Gottes Mitarbeiter an unserer Heiligung sein. Also Gott möchte unsere Mitarbeit und das ist auch wichtig, das ist auch nötig. Es braucht unsere tägliche Hingabe, es braucht unsere tägliche Entscheidung, dieses neue Leben in Christus praktisch auszuleben, jeden Tag. Oder wie Jesus gesagt hat, nimm dein Kreuz auf dich, ja, stirb dir selbst dem Alten täglich und folge mir nach. Und wir haben schon gesehen, es sind zwei Schritte. Das erste ist das Ablegen der alten Gewohnheiten, der alten Denkmuster, der alten Handlungsmuster, dass wir es vor Gott bringen auch und ihm bekennen, sagen, hey, das ist Sünde, das ist Mist, das muss raus aus meinem Leben. Und das zweite, das ist genauso wichtig, ist das neue Anlegen und Einüben, das Antrainieren von neuen Jesusähnlichen Gewohnheiten und Denkmustern und Handlungsmustern. Und das braucht unsere Hingabe. Na, manche Christen definieren Nachfolge vor allem negativ. Also Christsein heißt für sie vor allem Dinge nicht zu tun. Also nicht zu lügen, nicht zu stehlen, nicht zu saufen, nicht rumzuhuren und manche machen doch ihre eigenen Listen dazu, nicht tanzen, nicht zu lange Haare oder zu kurze Rocke oder was immer es ist, aber vor allem negativ. Aber Christsein, Jesus Nachfolge, ist was Praktisches. Christsein heißt positiv, dass wir Gutes tun, so wie Jesus es getan hat. Dass wir lieben, dass wir Frucht bringen, dass wir Jesus ähnlich werden, dem Vater zur Ehre. Aber es gibt auch Leute, die auf der Seite vom Pferd fallen. Die sagen, hey, weil wir so viel Gutes tun, wir besuchen die Kranken im Krankenhaus, wir helfen Obdachlosen, wir spenden für die Menschen in Gaza. Und weil wir all diese gute Dinge tun, ist es okay oder egal, wenn wir saufen oder wenn wir in wilder Ehe zusammenleben und wenn wir lügen und betrügen. Und beides ist falsch. Ich meine, beides gehört zusammen, die Heiligung und die Liebe, der Dienst an unseren Mitmenschen. Ich lese in meiner stillen Zeit durch Jakobus gerade, und da habe ich in Jakobus gelesen, wenn du es weiter, jetzt habe ich zwei weitergeschalten. Ja, irgendwie. Gerade schwierig. Naja, ich lese euch vor. Jakobus 1, da hat Jakobus geschrieben, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser. Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Also wir sehen auch da beides. Ein Ablegen, sich unbefleckt halten und ein Anlegen, Waise und Witwen zu besuchen und so weiter. Das Gute zu tun. Also was wir tun wollen, ist das alte Sündige durch das neue Gottgefällige ersetzen. Und Paulus gibt uns ein paar praktische Beispiele hier in Epheser 4, so wie er auch in 1. Korinther 6 gesagt hat, okay, diese Beispiele, diese Dinge seid ihr gewesen, aber das passt jetzt nimmer, jetzt ist es anders. Und Paulus hat zu uns schon in Epheser 4 über den Umgang mit Wahrheit gesprochen, also wir wollen nicht lügen als Nachfolger von Jesus. Und er hat zu uns gesprochen über den Umgang mit Zorn. Das haben wir uns das letzte Mal angeschaut, wie wir im Epheser 4 waren. Und das nächste, was wir uns heute anschauen, oder die nächsten zwei Dinge, ist der Umgang mit dem Besitz anderer. Das haben wir auch schon im 1. Korintherbrief gesehen, dass ein Dieb zu bleiben keine Option ist. Und das zweite ist der Umgang mit der Zunge, also wie wir reden. Und ich denke, beides ist sehr herausfordernd. Und ich möchte gern den Abschnitt mit euch lesen heute und ich möchte gern nochmal den Vers 27 mitnehmen, dass wir diese Klammer sehen, in die unsere beiden Verse eingebettet sind. Sie eingebettet sind in diesen geistlichen Kampf, auch in diese geistliche Beziehung. Schaltest du bitte an die Epheser-Stelle? Die Fernsteuerung funzt leider nicht aus irgendeinem Grund. Genau, die. Epheser 4, Vers 27. Und gebt dem Teufel keinen Raum. Vers 28, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Also unsere beiden Verse, Vers 28 und 29, wo es darum geht, wie wir mit unserem Besitz oder mit dem Besitz anderer umgehen und wie wir mit anderen reden, ist eingeklammert von zwei Personen. Seht ihr das hier? Zwei Personen, vor deren Angesicht wir lesen. Seid euch dessen bewusst. Leben will ich sagen, nicht lesen. Wir tun gerade lesen, ja, also vielleicht stimmt das auch. Aber zwei Personen, vor dessen Angesicht wir leben. Der Teufel und seine Freunde auf der einen Seite und der Heilige Geist auf der anderen Seite. Das ist die geistliche Realität, in der wir leben. Der eine will unser Leben zerstören, unsere Beziehungen zerstören. Der andere will unser Leben und unsere Beziehungen heil und reich machen, will uns segnen. Gebt dem Teufel keinen Raum und betrübt nicht den Heiligen Geist. Das erste Thema ist Diebstahl. Und ich würde sagen, packt es an der Wurzel an. Es ist wichtig, dass wir nicht nur so an der Oberfläche hängen bleiben. Also die wenigsten Menschen stehlen ja in unserem Land, weil sie hungrig sind und weil sie keinen anderen Ausweg mehr wissen. Nee, sondern die Ursache ist eher Habsucht. Hey, ich will was und ich will es jetzt gleich. Oder Faulheit, ich will es ohne Anstrengung haben, ohne dass ich dafür arbeiten muss. Oder vielleicht ist es manchmal Langeweile oder Hedonismus. Auf jeden Fall ist es Götzendienst des Mammon. Also dieses Verlangen, schnell und möglichst ohne Anstrengung reich zu werden. Das treibt vieles in unserer Gesellschaft, oder? Die ganzen Spekulanten, die ganzen Pyramidenspiele, die es gibt, diese Internetbetrug, Steuerbetrug, Drogenbarone, Diebe werden von dieser Einstellung, von dieser Habsucht getrieben. Und man kann natürlich nicht nur Geld oder Materielles stehlen, sondern von mir ist auch geistliches Eigentum, denkt an Plagiate oder Patente oder Zeit, Arbeitszeit kann man stehlen, sich mit den Federn von anderen schmücken, man kann sogar Gott bestehlen, denkt an den Zehnten oder die Zeit mit Gott. Aber die Wurzelsünde von Diebstahl ist immer Selbstsucht. Also diese Bereitschaft, sich selbst zu bereichern, auf Kosten von anderen. Und wie gehen wir damit um? Also praktisch bedeutet das wieder erstens ein Ablegen und zweitens ein Anlegen. Wir haben gelesen, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Also ablegen, umkehren davon, aufhören damit. Und wieder, ich würde sagen, nicht nur an der Oberfläche hängen bleiben, sondern auch die geistlichen Sünden, die dazu führen, beim Namen zu nennen. Hey, diese Habsucht in meinem Herzen, diese Faulheit in meinem Leben, der Egoismus, der Neid, die Rücksichtslosigkeit, das ist Sünde, das ist falsch, das muss raus. Na, das Herz eines Diebes muss sich verändern. Weil nur wenn jemand vielleicht gerade nicht die Gelegenheit hat zu stehlen, weil er gerade nicht stehlt, heißt noch nicht, dass er kein Dieb ist. Da muss was da drinnen passieren und da oben. Also das Herz, das Denken muss sich ändern. Diebstahl fängt ja viel früher an, vor dem eigentlichen praktischen Akt, wenn du wirklich was klaust. Genauso wie Ehebruch, wie Jesus gesagt hat, ist auch eine Art von Diebstahl eigentlich, gell? Oder wie Mord. Jesus hat die Beispiele verwendet in der Bergpredigt in Matthäus Kapitel 5. Problem ist da drin. Also die Lust nach jemand anderem, mit dem ich nicht verheiratet bin, die Unzufriedenheit mit meinem Partner, das Auge auf eine andere oder einen anderen zu werfen, da fängt es an. Oder Hass im Herzen, Unversöhnlichkeit. Jesus sagt, das ist der Anfang von Mord. Das ist die Ursache. Also nicht nur oberflächlich, wir sind sehr gut im Masken tragen, uns äußerlich als heilig und toll zu geben. Also besonders, wenn wir hier zusammen sind, gell? Da sind wir alle heilig. Aber die Frage ist wirklich, was ist in unserem Herzen drin, was geht in unserem Denken ab? Und ich würde uns einladen, dass wir bewusst diese Monologe, diese Selbstgespräche, die wir mit uns in unseren Gedanken führen, beobachtet. Also wie sprichst du von mir über deinen Partner zu dir selbst? Was laufen da für Gedanken? Wie sprichst du über das Zeug von anderen zu dir selbst? Versuchst du Habsucht zu rechtfertigen? Versuchst du irgendwie eine Opferrolle einzunehmen? Ah, das ist nicht fair und eigentlich und überhaupt. Versuchst du deine Schuld irgendwie abzuschieben? Beobacht das, weil da geht's los, da findet der geistliche Kampf statt. Und wenn so Gedanken da sind, die falsch sind, dann leg sie ab, kehr um, sag halt nicht weiter, nenn die Dinge beim Namen vor Gott, das ist Mist, das ist Sünde, das muss raus. Der Diebstahl oder was immer mich dazu motiviert in diesem Beispiel. Wie gesagt, es fängt da oben, es fängt in unserem Herzen an. Deswegen sagt uns Paulus im Römerbrief Kapitel 12, erneuert euer Denken. Also das Erste ist das Ablegen von dem, was falsch ist. Und das Zweite ist das Anlegen von dem, was richtig ist. Wir müssen das Falsche durch das Richtige ersetzen. In unserem Denken und in unserem Tun. Und was ist hier Gottes Rezept gegen Habsucht, gegen Faulheit, gegen Selbstsucht? Er sagt im Vers 28, wenn du die Folie bitte nochmal reinmachst, Nico. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Also was ist Gottes Medizin gegen Diebstahl, gegen Habsucht und diese Dinge? Hart arbeiten und geben. Na, dass wir dieses Herz eines faulen, egoistischen Nehmers gegen das Herz eines barmherzigen Gebers eintauschen. Das eine lege ich ab, das andere ziehe ich an. Und diese Begriffe ablegen und anziehen sind ja schon sehr aktive Begriffe. Es ist sehr praktisch, es ist nichts Theoretisches irgendwo, wo du nur in deinen Gedanken Buße tust im Gespräch mit Gott. Ja, das ist ein Teil davon, aber es muss auch praktisch werden in deinem Leben. Ne? Nur drüber nachdenken und dann weitermachen wie bisher ist nicht echte Umkehr. Also es ist sehr praktisch. Steh auf, such dir einen Job, arbeite treu und fleißig und dann gib von dem, was du erarbeitet hast. Und jedes Mal, wenn du jemandem gibst, gibst du auch ein Stück von deiner Selbstsucht und von deiner Habsucht ab und du wirst immer freier von diesem Mammon, von dieser Habsucht, die dich bindet. Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Also änder deine Einstellung, änder deine Prioritäten, änder deine Perspektive, änder die Ausrichtung deines Lebens von einem Nehmer zu einem Geber. Und du wirst herausfinden, dass anderen Gutes tun und andere beschenken dich viel mehr befriedigt und dir viel mehr Freude macht, als andere zu bestehlen oder Zeug für dich allein zu horten. Jesus hat gesagt, in der Bergpredigt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, also dem, was Gott entspricht, seinem Willen. Und er sagt, all das andere, all das, was ihr braucht, wird euch hinzugegeben werden. Du wirst erleben, dass Gott dich versorgt. Und das ist begeisternd. Gott ist so, so treu. Und du wirst erleben, dass er deine Beziehungen heilt. Und du wirst erleben, dass du frei wirst von diesen negativen Dingen, die dich binden. Und letztendlich auch diesen geistlichen Mächten, die dahinterstehen, die dich versuchen. Während du dich von einem selbstsüchtigen, habsüchtigen Dieb in einen freigebigen, dienenden Menschen verwandelst. Und du wirst geistig wachsen in deiner Beziehung mit dem Herrn. Und du wirst Schätze im Himmel sammeln. Also ganz praktisch, wer klaut, lass es und arbeite und gib. Nächstes Beispiel, was Paulus hier anführt, betrifft unsere Kommunikation. Wie wir miteinander reden. Und das ist eine Riesenbaustelle, oder? Das betrifft uns alle, oder? Jakobus 3, Vers 2. Denn wir alle straucheln oft, schreibt Jakobus. Und wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch seinen ganzen Leib zu zügeln. Ist irgendjemand hier perfekt? Irgendjemand hier vollkommen? Nee, oder? Also willkommen im Krankenhaus. Und Kommunikation ist ganz sicher so eine Baustelle in unserem Leben. Irgendjemand hat mal gesagt, wir brauchen so ungefähr 2 Jahre, um das Reden zu lernen und dann brauchen wir das ganze Leben, um zu lernen, den Mund zu halten. Es fällt uns schwer, unsere Zunge zu beherrschen. Oder so schnell sagen wir irgendwas Unbedachtes. Und ich lese gerade durch Jakobus, wie gesagt, und er gibt uns da so ausdrückliche Bilder dafür. Er sagt, unsere Zunge ist wie ein kleines Feuer, das einen ganzen Waldbrand entfacht. Ja, und das ist dann nimmer so leicht einzufangen, nimmer so leicht wieder zu löschen, wenn der Wald einmal brennt. Na, wenn ein Wort, was wir sagen, oder ein Gerücht, was wir in die Welt setzen, wenn das mal draußen ist, dann entfaltet es seine Wirkung, dann brennt es und dann können wir es oft nicht mehr kontrollieren. Dann ist es zu spät, also müssen wir danach trachten, es vorher zu kontrollieren, bevor wir unseren Mund aufmachen und nachdenken, was wir sagen. Ich habe diese Woche einen Podcast gehört, ein Zeugnis von einem Mann, und er hat davon berichtet, wie ein Satz, den sein Vater immer zu ihm gesagt hat, im Prinzip, dass er ein Loser ist, dass er nichts auf die Reihe bringt, was ihm so das Gefühl gegeben hat, er ist nicht genug, und das hat diesen Jungen und später diesen Mann auf einen sehr unheilen Pfad gebracht, den Gott nicht für einen Mann gedacht hat. Oder ich kann an eine Frau denken, deren Eltern sich eigentlich einen Sohn gewünscht haben. Und die so blöd waren, dass sie nicht ihre Einstellung geändert haben, sondern das auch wirklich ausgesprochen haben und sie spüren lassen haben. Und sie haben so dieses Minderwertigkeitsgefühl in ihre Tochter reingelegt und das hat sie auf einen sehr unheilen Weg geführt. Oder ich kann an eine Frau in meiner eigenen Familie denken, die ein ungesundes Verhältnis hat zu Essen, weil die Eltern immer gesagt haben, du bist zu dick und isst nicht so viel und so weiter. Und ich meine, all diese Dinge sind kompliziert, es ist nicht nur ein Auslöser, der alles ausmacht, es hängt auch davon ab, wie wir reagieren auf das, was zu uns gesagt wird. Also das Ganze ist kompliziert, aber die Macht von unseren Worten sind enorm. Und wir sind da oft viel zu unbedacht. Wir sind da oft so wie, weiß nicht, der Typ mit dem Schwert im Kindergarten oder der Elefant im Porzellanladen. Wir rennen rum und wir verletzen andere. Und ich muss euch nicht sagen, für die, die verheiratet sind, dass Kommunikation ein Problem ist in unseren Ehen, oder? Die Art und Weise, wie wir kommunizieren oder wie wir nicht kommunizieren, ihr wisst es. Wenn man gut kommuniziert, kann man fast jedes Problem lösen. Aber Kommunikation ist ein Hund, wie wir in Österreich sagen. Und daran zerbrechen oft Ehebeziehungen an schlechter Kommunikation. Und ich denke, wir haben alle schon Worte zu unseren Partnern oder zu unseren Kindern gesagt, die uns leid tun, wo wir wünschen, dass wir die wieder zurücknehmen können, die Zerstörung anrichten. Und ich bin jetzt seit über ein Vierteljahrhundert im Gemeindedienst, vor allem hier, aber auch in anderen Gemeinden. Und ich würde sagen, das größte Problem, was wir Christen haben, ist, dass wir nicht gelernt haben, heil zu kommunizieren. Oder dass wir es nicht wollen oder nicht hinkriegen, wie auch immer. Und dadurch schaffen wir eigentlich eine offene Tür für den Feind zu entzweien. Jakobus sagt das so, die Zunge, das Feuer der Zunge wird von der Hölle entzündet. Es löst Waldbrände aus, Familienbrände, Gemeinschaftsbrände, Ehebrände. Und wir haben da echt ein Problem, dass sich unsere Kommunikation nicht ändert, wenn wir uns zu Jesus bekehren und wir sie mit in die Gemeinde bringen. Ich meine, das Ausmaß an Tratsch und Schlechtreden über andere in Gemeinden ist oft so, dass die Welt blass werden könnte. Das ist echt ein Problem. Und wir entschuldigen es dann oft noch und hängen so ein geistliches Mäntelchen drüber. Ist ja ein Gebetsanliegen oder ich bin besorgt oder so irgendwie. Und ich predige nicht von oben herab. Ich bin ein Mitpatient in dem Krankenhaus. Ich predige zu mir selbst. Ich bin sicher schuldig geworden mit meinem Mundwerk. Aber wir müssen das wieder an der Wurzel packen und reflektieren. Warum sage ich, was ich sage? Ist es aus Neid? Ist es aus Eifersucht? Ist es aus Unsicherheit? Ist da mein Minderwertigkeitsgefühl oder aus Frust oder aus Ruhmsucht? Oder warum mache ich das? Warum habe ich das Gefühl, ich muss jetzt den anderen runtermachen oder schlecht über den reden oder über den? Was juckt mich da? Was immer es ist, es muss ans Kreuz. Es ist böse, es ist falsch, es muss raus aus meinem Leben und aus meinem Denken. Und wir müssen uns der Macht unserer Worte bewusst sein. Also nicht irgendwie in einem komischen, esoterischen Sinn, dass wir Dinge in Existenz sprechen können, wie so diese Wort des Glaubens oder positiv bekennen, ihr Lehrer uns weismachen wollen. Hey, das ist Quatsch. Nur Gott ist der Schöpfer und nur er kann Dinge in Existenz sprechen. Ich meine, du kannst jahrelang proklamieren, ich bin reich und ich bin gesund, wenn du den Hintern nicht hochkriegst, um zu arbeiten und wenn du dich nicht gesund ernährst und aufhörst zu rauchen und dich bewegst, dann bleibt das wahrscheinlich Wunschdenken. Da kannst du proklamieren, so viel du willst. Okay? Unsere Worte haben keine Schöpferkraft. Das ist eine Irrlehre. Lasst euch das nicht andrehen. Aber unsere Worte haben durchaus eine Macht im Positiven wie im Negativen. Sie haben die Macht aufzubauen, zu ermutigen oder sie haben die Macht, einen anderen Menschen fertig zu machen. Es gibt sowas wie selbsterfüllende Prophezeiungen. Also wenn du jemanden oder vielleicht dir selbst lang genug sagst, du bist ein Loser, dann kannst du deinen Selbstwert und dein Selbstvertrauen zerstören und am Ende kriegst du wirklich nichts hin oder der andere kriegt wirklich nichts mehr auf die Reihe. Einfach weil du ihn fertig gemacht hast mit deinen Worten. Und es geht natürlich auch andersrum. Wenn du sagst, hey, du schaffst das. Ich glaube an dich. Du bist mein geliebter Sohn, hat Gott der Vater zu Gott dem Sohn gesagt. Wenn wir so kommunizieren, auch das baut und hat Auswirkungen. Also lasst uns lesen, was Gott uns über Kommunikation sagt. Die nächste Folie, bitte Vers 29. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und ich möchte es gern noch in anderen Übersetzungen lesen. Kriegen wir so ein gutes Gefühl, was hier gemeint ist. Neue evangelistische Übersetzung. Lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohltut. Oder Neue Leben-Übersetzung. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben mutig werden. Im Philipperbrief 4, Kapitel 8 steht: alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Gott gibt uns einen ganz einfachen Test hier. Bevor du was aussprichst, frag dich mal: baut es auf? Gibt es Gnade? Hilft es weiter? Tut es wohl? Ich mag, wie die Neue Evangelistische Übersetzung das übersetzt hat. Ermutigt es? Trägt es zum Heil? Trägt es zum Wohl der anderen Person oder der Gemeinschaft bei? Hey, dann ist es gut, dann ist es wertvoll. Und alles andere können wir uns im Prinzip verkneifen. Ist nicht hilfreich. Na, denkt an die zwei Personen, in deren Klammer dieser Abschnitt steht. Du kannst ein Vorschlaghammer sein in der Hand des Teufels und Beziehungen zerschlagen, Menschen kaputt machen mit deinen Worten, oder du kannst eine Kelle sein in der Hand Gottes und auferbauen und ermutigen und heilen. Römerbrief, Kapitel 6. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Also das Erste wieder, das Negative. Was wollen wir ablegen? Er sagt: kein faules Wort komme aus eurem Mund. Also kein Wort, was so unserer Selbstsucht entspringt. Das manipulativ ist, das andere runtermacht, damit ich ein bisschen besser dastehe. Oder einfach aus Selbstsucht: ich will jetzt reden, damit ich meine Meinung anbringe oder mein Redebedürfnis still, egal ob das dem anderen gerade dient oder nicht. Oder ist es Frust, ist es Zorn? Das muss ich ablegen. Kein faules Wort kommt aus eurem Mund. Und dann zweitens positiv. Und ich war, wie gesagt, ich mag, wie die Neue Leben-Übersetzung das übersetzt hat. Positiv: ein gutes Wort, das weiterhilft und das allen wohl tut. Ist das nicht schön? Ist es hilfreich? Tut es wohl? Gebt ihr das oder uns mal als Hausaufgabe mit. Hör dir mal bewusst zu, was du sagst, wie du redest, was du denkst auch, und lass mal diesen Filter drüber laufen, bevor du den Mund aufmachst. Bau das auf, gib es dem anderen Gnade, hilft es weiter, tut es wohl, ermutigt es, bringt es heil. Und ich meine, klar, wir müssen manchmal auch korrigieren und wir müssen manchmal auch zurechtweisen, gerade wenn wir erziehen auch. Aber auch da, der Ton macht die Musik. Auch das kannst du in einer konstruktiven und aufbauenden Art und Weise tun. Also kannst du sagen: hey, das ist total kacke, was du da ablieferst, du kriegst ja nichts auf die Reihe, du faule Sau. Oder du kannst sagen: hey, du kriegst es besser hin. Überwind deinen Schweinehund, ich glaube an dich, gib dein Bestes, das wird richtig cool. Beides bringt dieselbe Korrektur an, aber das eine zerstört und das andere ermutigt und gibt Vision und gibt Kraft, das Richtige zu tun. Lass uns das bewusst sein, dass wir es mit ewigen, wertvollen Seelen zu tun haben, mit Menschen, die Gott über alles liebt. Und gerade in der Gemeinde, ja, wir haben es zu tun mit Kindern Gottes. Ich rede mit seiner Tochter, ich rede mit seinem Sohn. Also lasst uns gut miteinander umgehen. So wie Jesus. Was würde Jesus tun? Was würde Jesus sagen? Das ist ein guter Filter. Und lasst uns den letzten Vers nicht vergessen. Wir leben in der Gegenwart Gottes. Vers 30, bitte. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Wir sind alle im Krankenhaus, wir sind alle in dem Heiligungsprozess. Also lasst uns da Gnade und Barmherzigkeit miteinander haben auch, mit den Fehlern. Lasst uns Geduld haben, aber mit Hoffnung. Wir lesen hier, eines Tages werden wir völlig erlöst sein. Werden wir völlig Jesus ähnlich sein. Und während wir unterwegs sind in die Herrlichkeit mit ihm, haben wir einen Beistand, den Heiligen Geist. Er ist Gott, er ist eine Person Gottes, er ist ja, persönlich eben, das heißt, wir können ihm eine Freude machen, wir können ihm aber auch betrüben. Und nicht betrüben, weil er irgendwie so hypersensibel oder so touchy ist, sondern weil er betrübt ist für uns, wenn wir unser Leben zerstören oder das von anderen, wenn wir einander das Leben schwer machen. Er liebt uns. Und er ist heilig. Und er ist bei uns. Also einfach das Bewusstsein seiner Gegenwart. Einfach, dass wir bewusst in seiner Gegenwart leben, das wird schon unser Leben und unser Denken verändern. Wie fühlt er sich gerade wohl bei mir? Wenn ich das im Blick habe, habe ich schon eine ganz neue Perspektive. Und er ist unser Beistand. Also wir sind nicht allein in diesem Unterfangen. Wir haben einen Helfer, wir haben einen Stärker und das macht allen Unterschied aus, oder? Weil, wie gesagt, allein kommt man nicht weit. Also lasst uns ihm anvertrauen, lasst uns ihn um Hilfe bitten. Amen. Lieber Herr, wir legen uns wieder ganz bewusst in deine guten Hände. Herr, wir wissen, dass wir krank sind, wir wissen, dass wir Veränderung brauchen. Wir wissen, dass wir noch nicht da sind, wo wir sein sollten mit unserem Leben oder wo wir auch sein werden einmal. Und Herr, wir bekennen, wir brauchen deine Hilfe. Und ich danke dir, dass wir nicht allein sind. Ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt stärkst, dass du unser Leben füllst, deinen guten Heiligen Geist, dass du dich durch uns ausdrückst, Herr, dass du deinen Weg hast in unserem Leben und in unserem Denken. Erneuere du uns und präge du uns, während wir mit dir unterwegs sind. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen.